Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, ich hätte da gleich mal eine Aufgabe für Sie. Sie lautet: Finden Sie die Gemeinsamkeit zwischen diesen Musikerinnen beziehungsweise Musikern und ihren Songs. Sie haben 20 Sekunden.
Hello, darkness, my old friend.
Also die gemeinsame Klammer löse ich jetzt mal auf. Das sind die US-Demokraten, die versuchen, ihre Images zu kreieren bzw. zu verfestigen mit Popmusik. Obama ist zweifelsohne der Vorreiter, aber die Präsidentschaftsbewerberinnen und Bewerber der Demokraten, die sind insgesamt eifrig dabei. Politik und Pop in den USA spielen bei uns jetzt zusammen oder vielleicht crashen sie auch aufeinander. Das werden wir sehen und Christian Wertschulte wird das für uns einordnen. Hallo.
Hallo.
Der Anlass ist ja kein geringerer als Barack Obama. Was hat er getan?
Ja, der hat eine Playlist veröffentlicht mit verschiedenen Songs, von denen er sagt, dass das die Songs sind, die er und Michelle den Sommer über gehört haben. Und die Playlist ist veröffentlicht auf Spotify.
Was steht drauf?
Ja, das ist musikalisch relativ weit. Es gibt einerseits Hip-Hop, also Drake ist zum Beispiel vertreten. Es gibt Soul, es gibt Jazz. Aber es gibt auch eher so, naja, man nennt das, glaube ich, Adult-Oriented Rock, also sowas wie Steely Dan oder die Rolling Stones. Die Playlist ist aber dominiert von afroamerikanischen Künstlern. Das sind teilweise welche, mit denen die Obamas befreundet sind. Also Jay-Z und Beyoncé sind zum Beispiel drauf. Es sind aber auch welche, die im Weißen Haus aufgetreten sind, zum Beispiel John Legend. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, das ist Reggaeton.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Hector aprendí la sabrosura.
Das sind Rosalía aus Spanien und J Balvin aus Kolumbien, wirklich zwei der größten Stars im Latino-Genre. Und das ist natürlich so ein Zeichen, dass die beiden auf der Playlist dabei sind, ein Zeichen in Richtung Latino-Community. Das ist ja die Community, die von Trump gerade besonders scharf attackiert wird. Und Obama sagt, ihr gehört dazu, ihr seid Teil der USA. Und dann gibt es noch eine Musikerin, die ist mir besonders aufgefallen, das ist Lizzo.
Yeah!
Lizzo mit Juice. Lizzo macht ja R&B und tritt besonders so als körperpositive Künstlerin auf. Das heißt, sie geht wirklich mit ihren Funden wuchern. Die ist auf der Playlist der Obamas, genauso auch Lil Nas X mit seinem Hit Old Town Road. Der hat ja nicht nur Country und Rap zusammengebracht, sondern sich auch wirklich noch so ganz beiläufig geoutet, was ja auch ein Novum ist. Nicht nur für Hip-Hop, sondern auch für die eher konservative Country-Community. Und das heißt, auch die LGBTIQ-Minderheiten, die sind auf dieser Playlist vertreten.
Zu Lizzo möchte ich nochmal ergänzen. Yeah. Und mich natürlich dann auch fragen, warum macht Obama das? Will er uns zeigen, ey, guck mal, was für ein cooler Typ ich bin mit dieser Playlist? Was könnte er uns sagen wollen?
Ja, ich glaube, es geht einerseits darum, klar, ich höre Musik, ich wie alle anderen auch, und zwar höre ich Popmusik und nicht irgendwie Hochkultur. Andererseits geht es, glaube ich, auch so ein bisschen darum, sich als so eine Art ideeller Gesamtamerikaner zu präsentieren. Also, dass man wirklich versucht, alle Differenzen der amerikanischen Bevölkerung abbildet. Und das ist dann natürlich im Kontrast zu Donald Trump, der ja wirklich sehr stark dafür steht, die Nöte der weißen Amerikaner, also Nöte in Anführungszeichen, zu vertreten. Das Ganze ist aber dann auch ein bisschen idealistisch, denn es fehlt ja ein Sound und das ist der Sound, der im Moment die Charts dominiert. Das ist Trap, ein Hip-Hop-Genre, was eigentlich aus Atlanta kommt, mit sehr minimalistischen, harten Beats und tiefen Bässen. Und in den Texten geht es dann oft um Drogen, es geht um Autos, es geht sehr explizit um Sex. Also wirklich so Hip-Hop, der auch, naja, die materialistische und teilweise auch so eher dunkle Seite der USA verkörpert.
Ich meine, vielleicht hat der ja Platz bei anderen US-Demokraten, weil da haben ja auch jetzt sehr viele Playlists veröffentlicht, die gerne Präsidentin bzw. Präsident werden wollen. Was sind das für Playlists?
Ja, das sind Playlists, die eigentlich immer dazu dienen, so ein bisschen diese Persönlichkeit, die die Kandidaten für sich erfunden haben, zu unterstreichen. Also zum Beispiel Elizabeth Warren, das ist ja so eine sozialdemokratisch sehr bodenständig auftretende Politikerin, die lässt zum Beispiel 9to5 von Dolly Parton immer auf ihren Veranstaltungen laufen und will natürlich sagen, ich arbeite hart, ich kenne die Nöte der weißen Arbeiterklasse. Es gibt Kamala Harris, Afroamerikanerin aus Kalifornien, eine Juristin, kommt aus dem Akademikerhaushalt, war auch Generalstaatsanwältin Vorbildin, also wirklich so die afroamerikanische Aufsteigerin. Die hat so Golden Era Hip-Hop aus den 90ern auf ihrer Playlist veröffentlicht, also Künstler wie A Tribe Called Quest. Und das ist ja wirklich eine Zeit, wo so schwarze Popkultur auch so eine Art alternatives Bildungsbürgertum verkörpert hat. Und ich will wirklich sagen, schaut her, mein Musikgeschmack unterstreicht sozusagen meine Ambitionen. Beto O'Rourke aus Texas ist auch ein interessanter Fall. Der hat 2 Jahre lang in einer nicht sonderlich erfolgreichen Punkband gespielt und geht jetzt aber damit hausieren. Er sagt nämlich, dass die Werte vom Punk, also Do-It-Yourself, Selbstorganisation und Autonomie, dass das Werte sind, die er in die amerikanische Politik bringen will. Und er hat dann natürlich auch die Ramones auf seiner Playlist. Der interessanteste Fall ist aber Bernie Sanders. Der hat wirklich nur alte weiße Männer auf der Playlist, zum Beispiel sowas wie Simon & Garfunkel, ist aber interessanterweise der Kandidat, der am meisten Unterstützung von Popmusikern hat. Er hat ja vor ein paar Wochen ein gemeinsames Video mit Cardi B veröffentlicht. Cardi B im Moment die größere Rapperin der USA. Und auch eine Person, die wirklich aus so ja wirklich schwierigen Verhältnissen kommt. Sie kommt aus einer armen Latino-Community. Ihre Eltern haben sich zerstritten. Sie ist bei der Großmutter aufgewachsen. Sie war dann Gangmitglied und hat, bevor sie Popstar wurde, als Tripperin gearbeitet. Und sie sagt, ich unterstütze Sanders, weil er sich immer für Leute wie mich eingesetzt hat. Da geht es dann gar nicht mehr um Pop oder um irgendwie Stilisierung, sondern es geht wirklich um Sozialpolitik.
Also das heißt, der Sanders knallt rein mit seiner Playlist, auch wenn er nur seinesgleichen draufstehen hat. Aber gelingt das jetzt unterm Strich auch bei den anderen? Gelingt es, sich bei der Popkultur, bei der Popmusik zu bedienen und wirklich was draus zu machen, Leute zu erreichen und so ein Image zu kreieren?
Bei Obama hat das ja sehr gut funktioniert. Er ist ja angetreten unter dem Slogan Change. Und dann hat er Beyoncé und Aretha Franklin bei seiner Amtseinführung auftreten lassen. Er hat dann Konzerte im Weißen Haus geben lassen von Leuten wie John Lee Hooker oder Stevie Wonder. Und das hat insofern gut funktioniert, weil das so ein bisschen über die politischen Enttäuschungen seiner Amtszeit hinweggeholfen hat. Also, dass er nichts zur Reform des Finanzsektors beigetragen hat oder auch das Völkerrechts widrige Gefängnisse in Guantanamo nicht geschlossen hat. Das, glaube ich, aber hat nur bei Obama funktioniert. Und zwar in dem Hinblick, dass es ihn auch für seine Postpräsidentschaftszeit vorbereitet hat. Obama hat jetzt eine Medienproduktionsfirma. Sie produziert für Netflix, er produziert Podcasts für Spotify. Und da haben diese guten Beziehungen, die er zum Showgeschäft aufgebaut hat, wirklich geholfen, seine Karriere dann nach der Präsidentschaft weiterzubringen. Ob das aber was ist, was auch politisch funktioniert, ob das was ist, was für die Demokraten im nächsten Wahlkampf funktioniert, das ist die Frage, die sich die Demokraten jetzt wirklich stellen müssen. Wollen sie sozusagen Obama 2.0 haben, also einen guten Showman, der aber politisch nicht so viel bewegt? Oder müssen sie wirklich die Taktik fahren, wir müssen wieder mehr Politik wagen? Könnte das nicht eventuell erfolgreicher sein? Denn was man nicht vergessen muss, ein guter Showman, das ist Donald Trump auch. Und da muss man erstmal einen finden, der es gegen den aufnehmen kann.
Understanding, Mr. President, as a Lizzo-Fan oder auch US-Politik, US-Demokraten treffen Popkultur. Christian Wertschulte, Dankeschön.
Ja, gerne.
Wir wollen in situationskomödiantisches Werden vorstoßen im Deutschlandfunk Kultur. Über den Vitalzustand der Sitcom sprechen wir mit einem der prominenten Comedy-Schreiber unseres Landes, Stefan Stuckmann, Autor für Switch, Reloaded und Eichwald MdB unter anderem. Tag, Herr Stuckmann.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir sprechen anlässlich des Jubiläums einer sehr prominenten Sitcom. Vor rund 25 Jahren ist Friends gestartet. Vitalzustand, würde ich sagen, klinisch untot. Einerseits gestorben, weil ja 2004 zuletzt gelaufen bzw. abgedreht. Andererseits lebendig, weil heute noch auf Netflix abrufbar. Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, der Erfolg von Friends liegt in der Zeitlosigkeit dieser Serie. Also man kann das, oder das wird ja auch immer wieder kritisiert, weil das eine sehr weiße Serie ist. Also die Zahl der Minderheiten gerade vor der Kamera, ich glaube auch hinter der Kamera, ist extrem gering. Also, wenn man das heute mit so einer modernen Brille schaut, ist das fast schon peinlich, wie wenig in die Richtung da passiert. Trotzdem, die Dinge, die behandelt werden, sind natürlich extrem, extrem zeitlos. Es geht hauptsächlich um Beziehungen, es geht um diesen eigentlich uralten Zustand oder zumindest 20. Jahrhunderts alten Zustand, so was mache ich, also junge Leute, Anfang 20, Mitte 30, was mache ich mit meinem Leben, Sinnsuche, wo geht's hin, wen liebe ich, mit wem will ich alt werden, all diese Dinge, die man jetzt, also gerade Friends ist ja interessanterweise, war jetzt glaube ich die letzten paar Jahre immer die erfolgreichste Serie auf Netflix, weil es wiederentdeckt wurde von Leuten, die jetzt Teenager sind und es einfach damals nicht sehen konnten, als es im echten Fernsehen lief.
Ey, die haben so viele tolle alte Sachen nicht, ja. Und diese staubige Kamelle, also echt, ich bin voll dagegen, was natürlich nicht maßgeblich ist für den Rest der Menschheit. Aber ich mache keinen Hehl aus meiner Position. Das hat auch was damit zu tun, dass ich immer an dieses lachende Publikum denke, ja. Dieses Sitcom-Publikum, das finde ich wahnsinnig retro, da graust es mir vor. Wir stehen natürlich aber hier für eine redaktionelle Ausgewogenheit. Und deswegen hören wir jetzt mal eine liebevolle Erinnerung, ein Sitcom-Lacher-Beitrag von Christian Berndt. Das ist eine liebevolle Erinnerung an die Lacher. Daran knüpfen wir an und sprechen dann gleich weiter.
Ja. Nach dem Satz spielst du mir einen schönen Lacher rein. Kann auch mehr sein.
Sag mal, ist dir nicht klar, wie unmoralisch das hier alles ist? Du betrügst die Leute doch mit den falschen Lachen.
Nimm die Show live auf, mit Publikum.
Ja, aber kein Schwein lacht, weil deine Witze nicht komisch sind.
Ja, und deswegen machen wir den Erfolg mit der Technik.
Der Fernsehkomiker Alvy Singer, gespielt von Woody Allen, ist entsetzt, als er sieht, wie bei der Produktion von Sitcoms Lacher aus der Konserve eingespielt werden. Dabei ist diese Technik, die in Woody Allens Der Stadtneurotiker von 1977 anrüchig wirkt, damals fast 30 Jahre alt. Zum ersten Mal wurde sie in den Sketchen der Hank McCune Show 1950 verwendet. Der Patient schreit panisch, es sei seine erste Operation, der Arzt meint, seine auch. Mit der Einführung von Konservenlachern wollte man damals den Erwartungen der Zuschauer, die noch Bühnen und Kinos mit Publikum gewohnt waren, entsprechen. Die Technik setzte sich durch und wird bis heute angewandt. Man zeichnet in der Regel vor Live-Publikum auf und verstärkt das Zuschauerlachen und Applaudieren mit Konservenlachen. Die Muppet Show setzte in den 70er Jahren die Lacher erstmals szenisch ein mit einem Puppenpublikum.
Mein Cousin war in London und er hat doch wirklich 3 Wochen lang versucht, die europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu finden.
Ab den 80er Jahren wagte man Anläufe ohne Konservenlachen. Die Simpsons verzichteten ganz auf Publikumslacher. Aber die erfolgreichsten Sitcoms der 90er Jahre wie Seinfeld oder Friends blieben dabei.
Bevor ihr geht, würde ich euch gerne noch eine Frage stellen. Wenn sich ein Typ von seiner Freundin getrennt hat, was wäre eine angemessene Zeitspanne, bis ich mich an ihn ranmachen dürfte? Was meint ihr?
Oh, also ich würde mal sagen 1 Monat.
Wirklich? Ich würde sagen 3 bis 4.
Halbe Stunde.
Die Dauerserie über eine New Yorker Freundesklicke vermittelte in Umbruchszeiten Nestwärme. Dazu passte das gemeinschaftssimulierende Hintergrundlachen. In den letzten Jahren ist der Einsatz von Publikumslachern in der Sitcom auf dem Rückzug. Gelacht wird in Zeiten eines immer stärker ausdifferenzierten Publikumsgeschmacks lieber individuell.
Ja, und dieser Publikumsgeschmack sagt ja nicht trotz des Erfolges angeblich von Friends auf Netflix, die Sitcom ist tot, Herr Stuckmann?
Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist auch nur eine Mode. Man kann darüber streiten, warum das gerade so ist. Aber
das Totsein?
Das Totsein gerade und dass ja, das einfach wenig in die Richtung produziert wird gerade oder dass auch, auch in der Branche das so ein bisschen sowas Abgeschmacktes hat und sich Leute davor so ein bisschen ekeln und darüber sprechen, als wäre das irgendwie sowas, was verboten ist, was man früher gemacht hätte, weil es irgendwie, wenn man sich in die Richtung entwickelt hat und heute sind alle froh, dass man davon weg ist. Aber ich glaube tatsächlich, das ist eine ganz eigenständige Form, die aus gutem Grund so entstanden ist und die auch immer einen Platz haben wird und die jetzt gerade nur aus bestimmten Gründen nicht gemacht wird oder weniger produziert wird, die aber, glaube ich, ein Comeback haben wird. Ich glaube, das hat ganz viel zu tun damit, dass dieses Hochglanzfernsehen, was auch ganz stark von diesen Streamingdiensten wie Netflix und so vorangetrieben wurde, dass einfach wegen einer bestimmten technischen Entwicklung, dass jetzt alle einfach ihre HD- oder 4K-Fernseher zu Hause haben seit 10 Jahren und die Internetbandbreite immer breiter wird, dass es tatsächlich einen bestimmten Punkt Anfang der Nullerjahre oder Mitte der Nullerjahre so weit war, dass man zu Hause eigentlich besser fernsehen konnte als in den meisten Kinos. Und tatsächlich in dem Moment auch alle Serienmacher und Fernsehmacher sich viel mehr auf Optik gestützt haben. Und tatsächlich, wenn man Serien schreibt und Serien erfindet, man bewegt sich ja nicht in der Blase. Man guckt immer, was machen die anderen, man guckt immer, wofür gewinnt man Preise. Und dadurch, dass das so mit den Sopranos und Mad Men und West Wing das erste Mal so losging vor 20 Jahren mittlerweile, dass das Fernsehen auf Kinostandard produziert wurde und man es zu Hause auf der Qualität konsumieren konnte, haben sich da alle auf diesen Zug draufgesetzt, weil dafür gab es dann auf einmal die Preise, darüber wird geredet und auf einmal wollten alle nur noch das machen und haben sich ganz stark in diese Richtung bewegt.
Also einerseits eine Frage der optischen Anmutung, aber welche Rolle spielt denn eigentlich der Humor? Also es war lange Zeit selbstverständlich, dass diese Lacher des Publikums aus der Konserve kommen oder auch nicht aus der Konserve, und das gehörte so dazu, das war Usus. Es war üblich, dass El Bundy versuchte, übergewichtige Frauen in viel zu kleine Schuhe zu zwängen. Aber das ist doch auch nichts mehr, was heute so unglaublich witzig ist, oder? Hat sich nicht auch teilweise der Humor einfach überholt?
Ich glaube, man muss da verschiedene Dinge unterscheiden. Also Humor ist ja, es gibt viele Arten von Humor, auch guten Humor, der nicht gut alt wird. Aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Sitcoms, die immer schon nicht besonders gut waren, wo auch nicht viel gelacht wurde, wenn echtes Publikum dabei war, und Sitcoms, die aber sehr gut waren und auch nicht viel nachbelacht werden mussten. Also das Interessante ist ja auch in Deutschland, wenn man über diese sogenannten Konservenlacher spricht. In USA sind das ja meistens keine Konservenlacher. Klar, es gibt schlechte Sitcoms, wo wenig Leute lachen und wo dann in der Postproduktion nachgeholfen wurde. Aber wenn Sie Sitcoms haben wie Seinfeld oder Friends, in Deutschland kennen wir immer nur die schlecht synchronisierte Fassung und da sind dann auch die Lacher nicht echt. Aber tatsächlich, wenn Sie sich die echte Version anschauen, die meisten Leute in Deutschland wissen gar nicht und denken gar nicht daran, dass da echte Leute im Publikum sind und dass es so eine Art Theaterqualität auch hat mit Leuten, die durch ihr Lachen auch die Schauspieler auf eine gewisse Art anfeuern und wo eine bestimmte Art von Binnendynamik innerhalb dieses Raumes entsteht, die sich dann auch auf das Publikum zu Hause übertragen kann.
Was ist denn eine ganz ursprüngliche Funktion von Sitcom und aus den Anfängen der Sitcom, die sich überhaupt nicht mehr aufs Hier und Heute übertragen lässt?
Das ist eine gute Frage, dass es sich überhaupt nicht übertragen lässt. Ich glaube, sowas wird mir gar nicht einfallen. Ich glaube, jede Form hat sich irgendwie in die Gegenwart übertragen lassen.
Was ist denn eine gute Sitcom heute? Ich überlege. Also Big Bang Theory galt so als das offizielle Ende der Sitcom, glaube ich. Das andere findet man jetzt alles so auf YouTube oder als Fernsehwiederholung. Aber was ist denn jetzt aktuell und gut? Vielleicht sogar hierzulande?
Das ist ja auch ein Definitionsproblem. Also wenn Sie das Wort Sitcom benutzen, das streitet man sich auch innerhalb der Branche. Viele Leute sagen, das ist alles, was halbe Stunde ist und lustig, ungeachtet dessen, ob dann Publikum mit im Raum sitzt oder nicht. Wenn Sie jetzt über Big Bang Theory reden, was so die erfolgreichste Serie der letzten 5 Jahre war, und auch im Vergleich zu lustigen Serien ohne Publikum, hatte das mit Abstand die meiste Quote und hat natürlich auch viele Preise gewonnen. Das hat ja jetzt, glaube ich, letztes Jahr wurde die letzte Folge ausgestrahlt oder gefilmt. Seitdem wurden ja, also es gibt nach wie vor noch andere Multicamera-Sitcoms, die produziert werden. Also ich glaube, Will and Grace hat sein Comeback gehabt auf Netflix. Dann gibt es eine Ashton Kutcher-Serie auf Netflix, die auch noch läuft. Ich glaube aber tatsächlich, die Hochzeit dieser Form ist, also auch inhaltlich und von der Qualität des Schreibens, ist tatsächlich so mit Seinfeld und Friends zu Ende gegangen und wartet jetzt so auf sein großes Comeback. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass viele Autoren oder viele Serienmacher sich tatsächlich gerade in dem Kontext nicht wohlfühlen, wenn man sich da nicht gewertschätzt fühlt. Aber ich glaube tatsächlich, das ist auch nur eine Mode, die vorübergehen wird.
Hätten Sie nicht Lust, das Comeback einzuläuten?
Ich fände das sehr spannend, weil das... Ich glaube, viele von denen, also wirklich, wenn man Moden spricht, dann sagt man ja schon, dass das vorübergeht. Und ich glaube, viele von den Sachen, über die man heute so die Stirn runzelt oder die Nase rumpft, sind eigentlich Dinge, die zwar auf der einen Seite Schwächen sind, die aber auf der anderen Seite der Medaille auch einen Vorteil haben. Also, dass man vor Publikum aufzeichnet, hat zum Beispiel den großen Vorteil, dass man chronologisch drehen kann, was man bei fast keiner Serie inzwischen mehr macht. Weil dann einfach, sobald kein Publikum mehr im Raum ist, kann man in alle anderen Richtungen optimieren. Und dann die Leute, die aufs Geld achten, sagen dann direkt so, hier die erste und die letzte Serie dieser Szene dieser Staffel spielt am gleichen Drehort, lass die doch hintereinander drehen. Und dann ist auf einmal für die Schauspieler wird die letzte Folge vor der ersten gedreht und die Szene aus der mittleren Folge vor dem Anfang. Und es ist einfach ein totales Chaos. Und oft sind für manche Szenen müssen noch nicht mehr die Schauspieler, die in einer Szene drin sind, im gleichen Raum sein. Wenn man erst nur in eine Richtung schießt und den einen Schauspieler im Gespräch abfilmt, danach die Kamera umbaut, in den anderen Schauspieler abfilmt. Wenn Sie alles vor Publikum aufzeichnen, haben Sie natürlich den Zwang, dass Sie dem Publikum die Geschichte in chronologischer Reihenfolge erzählen müssen und dass alle Schauspieler im Raum sein müssen und dass die Szene auf eine gewisse organische Art durchgespielt wird.
Herr Stuckmann, das klingt schon nach konkreten Gedankenspielen und Abwägungen. Wir werden das im Auge behalten, wie Sie tätig werden. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Sinieren über Brian De Palma mit Filmkritiker Michael Kienzel. The Untouchables, die Unbestechlichen. Der letzte gute Brian De Palma-Film.
Passion.
Passion.
Conscientious. Incredibly bright. Driven. We make a really good team.
Worum geht's?
Es geht so um einen Konkurrenzkampf zwischen zwei Arbeitskolleginnen. Und es gibt lesbische Untertöne. Und es ist wieder sehr von Hitchcock beeinflusst. Und es gibt Splitscreens und sehr verrückt inszenierte Szenen mit schiefen Kameras und sehr expressivem Licht.
Ja, so voyeuristisch, spannerhaft.
Genau.
Sich ergötzend an herrlichen Einstellungen und an fetischisierend, ne?
Aber auch schön.
Ja, schön fetischisierend, ne?
Do you find me attractive?
Course.
Dress to Kill, Michael Caine als Psychiater und als mordende Blondine. Wahnsinn, oder?
Ja.
Immer noch.
Super. Muss man auch im Kino sehen. Ist leider heutzutage nicht mehr so leicht möglich.
Nee, aber wenn man weiß, dass Michael Caine die killende Blondine ist, ist auch ein bisschen Drive raus, ne? Den nochmal
zu gucken. Das darf man jetzt eigentlich nicht verraten.
Jetzt ist raus.
Carrie. New Film by Brian De Palma.
Aber Carrie ist natürlich, der göttlichste Brian De Palma, oder?
Starring Sissy Spacek, Piper Laurie and introducing John Travolta in his first motion picture role.
Carrie ist schon super.
Ja.
If you have a taste for terror, you have a date with Carrie.
Sie merken, verehrte Hörerinnen und Hörer, Brian De Palma liefert eine Menge Gesprächsstoff. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an seine besten Streifen, so wie Michael Kienzel und ich das jetzt zusammengetan haben. Und das natürlich nicht ohne Anlass, ohne, ja, wie ich finde ja eigentlich sehr tragischen Anlass. Der neue Brian De Palma, der heißt Domino und endet in einer spanischen Stierkampfarena, in der ein Terroranschlag verhindert werden soll. Hier hören wir Bolero-Rhythmen, die so drunter liegen unter diesem Film, der ja die große Tragik hat, dass er direkt auf DVD landet. Und damit ist Brian De Palma quasi in einer Riege mit, ja, vielleicht Steven Seagal gelandet und ähnlichen. Brian De Palma direkt auf DVD, wie traurig ist das denn?
Ja, er hat halt nicht mehr die großen Budgets, das ist leider so. Mittlerweile ist Domino ein Low-Budget-Film. Der kostet 6 Millionen Dollar, also das wird zumindest geschätzt. Und das ist nur noch der Bruchteil des Geldes, das Brian De Palma früher zur Verfügung stand. Und man sieht das dem Film schon auch an. Also es gibt zum Beispiel viele Aufnahmen in Innenräumen oder in Autos. Also ist er bei der Ästhetik vielleicht ein bisschen näher am Fernsehen als jetzt am Kino.
Und trotzdem lassen wir natürlich Gnade walten und reden auch über diesen Film, weil er ist eben von Brian De Palma. Worum geht es denn in Domino?
Er erzählt im Prinzip verschiedene Rachegeschichten, die man jetzt nicht alle so wiedergeben kann, weil sie zu kompliziert sind. Aber es geht in erster Linie um zwei dänische Polizisten, die den Mörder ihres Kollegen jagen, von Dänemark bis nach Spanien. Dann geht es um diesen Mörder, der eben einen IS-Terroristen jagt, der wiederum seinen Vater getötet hat. Und dann noch um einen CIA-Agenten, der wiederum den Mörder instrumentalisiert, um seinen eigenen Partner zu rächen. Also
ich habe jetzt schon den Überblick verloren.
Ja, also Terror ist da eigentlich weniger eine Sache von politischen Motiven, sondern es geht vor allem um persönliche Vergeltung, von der es dann auch keine Erlösung gibt.
Wo ist die Brücke zu Carrie oder Dress to Kill?
Ich würde sagen, die Ästhetik ist wieder da. Es gibt schon diese typischen Brian De Palma-Exzesse, besonders am Schluss. Wir haben ja die Musik gehört von Pino Donaggio, seinem langjährigen Stammkomponisten. Und das ist wirklich eine sehr beeindruckende Szene. Also das ist eigentlich eine klassische Action-Szene, in der eben zwei Polizisten versuchen, einen Terroranschlag zu vereiteln. Aber mit Zeitlupeneffekten und dieser opulenten Musik wird das wie ein Ballett inszeniert. Und da ist Brian De Palma wirklich wieder ganz bei sich. Es gibt auch am Anfang schon mal eine längere Szene, so eine Verfolgungsjagd auf den Dächern, die so an Vertigo angelehnt ist. Und er lässt sich ja oft in seinen Filmen von Hitchcock beeinflussen.
Okay, also das lässt hoffen und erinnert mich gleich wieder an eine Szene aus Die Unbestechlichen, eine epische Szene mit Gangsterboss, die Sie vielleicht nochmal recherchieren und sich angucken. Großartig, eine Treppe, viele Menschen, viele Schüsse und alles dauert sehr lange. Brian De Palma eben. Aber funktioniert das denn jetzt im Gesamten noch, also abgesehen von dieser einen schönen Szene, diese Hollywood-Spar-Version?
Also es gibt schon mehrere schöne Szenen. Es funktioniert nicht immer, beziehungsweise es hat ein paar sichtbare Schwachstellen. Also es ist schon so, dass die Geschichte so ein bisschen abenteuerlich konstruiert ist und teilweise etwas dick aufgetragen. Und man merkt im Film schon auch die lange Produktionsgeschichte an, weil diese ganze IS-Thematik, da hinkt der Film eigentlich so ein paar Jahre hinterher. Aber es ist schon auch so eine Ironie und Doppelbödigkeit drin, dass hier ein US-Regisseur jetzt in Europa drehen muss, die sich auch im Film bemerkbar macht. Also es gibt zum Beispiel so eine Art Running Gag über die Abwesenheit von Schusswaffen. Der Protagonist ist indirekt für den Tod von seinem Kollegen verantwortlich und das liegt daran, dass er seine eigene Schusswaffe zu Hause vergessen hat. Mhm. Und als er dann mit seiner Kollegin wiederum den Mörder jagt, um nach Spanien zu fliegen, müssen sie ihre Waffen dann bei der Sicherheitskontrolle in Brüssel abgeben. Also da ist durchaus schon so ein Humor drin, der auch zeigt, dass er das aktuelle Genre-Kino noch bereichern kann.
Und der erstmal verstanden werden will natürlich vor allen Dingen. Spielt eigentlich irgendjemand, mit dem man kennt? John Travolta?
Nein, also die großen Hollywood-Stars bekommt er nicht mehr. Jetzt sind das halt eher so Stars des europäischen Kinos. Guy Pearce ist ein bisschen bekannter, der ist ja Australier. Nikolai Coster-Waldau hat, glaube ich, in Game of Thrones sogar mitgespielt. Caris van Houten auch. Paprika Steen, die man auch so früher aus Dogma-Filmen kennt, spielt eine Nebenrolle. Ja,
aber so
kann
halt
sich ja auch sehen lassen.
Kann sich sehen lassen, also DVD eher angucken oder eher nicht letztendlich? Ist es ein zeitlich lohnendes Investment?
Ich würde sagen, ja. Also wenn man sich nicht davon abschrecken lässt, dass der Film vielleicht ein bisschen billiger, manchmal auch trashiger aussieht als jetzt irgendwie die großen Hollywood-Filme von Brian De Palma, würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen.
Gegen Trash ist ja aus meiner Sicht sowieso grundsätzlich nichts einzuwenden.
Überhaupt
Michael
nicht.
Kienzel über den neuen Brian De Palma-Film Domino, A Story of Revenge, der jetzt mal so direkt auf DVD gelandet ist, im Gegensatz zu den früheren Werken. Dankeschön.
Gerne.
Alte Nationalgalerie Berlin und Comic. Was hat das miteinander zu tun, mag sich der ein oder andere fragen. Dazu kann man sagen, bisher nicht allzu viel. Das hat sich jedoch fundamental geändert in Person des Comiczeichners Felix Pestemar und Ralf Hutter erzählt jetzt die Geschichte dazu.
Der Zeichner Felix Pestemar steht in kurzer Hose und Turnschuhen in der alten Nationalgalerie in Berlin vor einem Gemälde. Das Bild ist mehr als 200 Jahre alt. Gemalt hat es der Architekt Karl Friedrich Schinkel. Es zeigt vor allem eine noch nicht fertig gebaute Kathedrale, aber auch einen Herrscher, der samt Gefolge heranreitet, umringt von Schaulustigen. In dem Gemälde ist viel los. Das gefällt Felix Pestemar.
Weil es wahnsinnig erzählerisch ist und fiktional. Und das hat sich hervorragend geeignet, um witzige, winzige Details sich rauszusuchen und die lebendig werden zu lassen.
Pestemar, Mitte 40, hat das Schinkelbild in seinen 100 Seiten starken Comic eingebaut, den er im Auftrag der Alten Nationalgalerie gezeichnet hat. Er sollte eine Comicgeschichte über das Museum erzählen und dabei mit den ausgestellten Werken spielerisch umgehen. Bei Schinkels Bild greift er unscheinbare Nebenfiguren heraus, gibt ihnen Raum, spekuliert über ihre Identität und Gedanken.
Also gerade hier auf dieser Seite und den folgenden sind dann Figuren dargestellt, die im Buch sogar noch viel größer als auf dem Gemälde sind. Also das sind winzige Ausschnitte. Und das kulminiert dann in der Darstellung von Schinkel hier auf dem Baugerüst auf der Kathedrale. Da unterstelle ich, dass er eine von diesen Figuren, die quasi nur mit ein paar Ölmalklecksen als solche erkennbar sind.
In Pestemars Comic werden zwei Jugendliche von ihrem Opa kenntnisreich durch das Museum geführt. Dabei spekulieren sie über Hintergründe einiger Kunstwerke, zum Beispiel wie es gewesen sein muss, Friedrich den Großen dabei zu malen, wie er ein Flötenkonzert gibt. So bringt der Zeichner Dynamik in die alten Kunstwerke. Sein Comic heißt Im Auge des Betrachters.
Und bei Caspar David Friedrich, sowohl Mönch am Meer als auch Abtei im Eichwald, betreten die Protagonisten der Geschichte die Bilder.
Dann greift etwa aus dem von Caspar David Friedrich abgebildeten offenen Grab vor der Abtei plötzlich ein Zombie den Fuß des Jungen im Museum. Wenn Pestemar sich auf diese Weise die alte Malerei aneignet, geht es mal um die Faszination, die ein Bild ausübt, mal um eine Entstehungsgeschichte, mal gibt es eine Anekdote zum Künstler, mal politischen Kontext. Comics über Museen gibt es seit Jahren, vor allem in Frankreich. Im Internetauftritt des Louvre finden sich 26 solcher Bände, der erste datiert von 2005. Sigrid Wollmeiner von den Staatlichen Museen Berlin weiß, dass sich diese Comics gut verkaufen und wollte deshalb auch so ein Werk herausbringen. In Deutschland ist das etwas Neues.
Wir sind, glaube ich, zumindest die Ersten, die jetzt einen Comic fürs Museum machen.
Es handelt sich also um eine Auftragsarbeit, um Eigenwerbung des Museums. Wollmeiner beauftragte Felix Pestemmer, für 20 ausgesuchte Kunstwerke Geschichten zu entwickeln. Es ging dabei ausschließlich um deutsche Künstler, vor allem preußische Maler.
Wir haben schon gezielt auf die Highlights gesetzt, wo wir wissen, da verkaufen wir viele Postkarten von, das sind gefragte Motive.
Gut die Hälfte der entwickelten Geschichten setzte der Comicautor dann tatsächlich um, und zwar in realistischem Stil mit Tusche und anschließender Kolorierung per Hand. Der Comic zielt besonders auf Kinder und Jugendliche ab. Für sie hatten die staatlichen Museen Berlin bisher wenig zu bieten, sagt Sigrid Wollmeiner.
Und deswegen war das klar, dass wir eben auch mal noch so einen anderen Bereich, der ja auch bis junge Erwachsene geht, sag ich mal, noch abzudecken. Außerdem ist hier tatsächlich viel junges Publikum unterwegs. Ich denke, denen muss man auch was bieten.
Und genau dies versucht Felix Pestemmer mit seinem Comic, der heißt Im Auge des Betrachters, ein Rundgang durch die alte Nationalgalerie. Erschienen im Avant Verlag, 104 Seiten, kosten 25 €.